Ich begrüße Sie zur Märzausgabe der Talk Noir. Ausländische Saisonarbeiter verschwinden auf italienischem Boden. Die Ermittlungen, die über die europäischen Grenzen hinwegführen, scheitern an der Zusammenarbeit der Länder. Auch im zweiten Kriminalroman von Marlin Thunberg-Schunke, Tödliche Felder, treffen wir wieder auf Esther Ed und Flavia Moretti und ihren Kampf mit den europäischen Rechtssystemen. Entweder stoßen sie auf eine lahme Bürokratie oder auf blankes Desinteresse, während nicht weit weg von den Feldern eine Mutter auf ihren Sohn wartet und um sein Leben fürchtet. Valentina Beccardelli drückt die Nase an die dreckige Fensterscheibe und blickt hinaus. Da sah es beunruhigend still und verlassen aus. »Wieso dauert das so lange?«, dachte sie. Normalerweise war Angelo längst zurück. Ein heftiger Schwindel überkam sie, und sie musste sich mit beiden Händen an der Tischplatte festhalten, als sie sich auf den Küchelstuhl zurücksenken ließ. Erschöpft stellte sie fest, dass die 5 Löffel Zucker in ihrem schwarzen Kaffee jede Wirkung verloren hatten. Die letzten Monate waren furchtbar gewesen. Die Arbeit in dem Warenlager hatte an ihren Kräften gezehrt, und es war keine Minute vergangen, in der sie nicht Angst um ihre Kinder gehabt hatte, die zu Hause allein zurechtkommen mussten. Aber auf Angelo war Verlass. Obwohl er erst 11 Jahre alt war, hatte sie ihm schweren Herzens immer mehr Verantwortung aufgebürdet. Valentina Beccardelli schämte sich dafür, doch hatte sie eine Wahl. Offenbar war das ihr Schicksal. Zudem war sie längst nicht die Einzigen, denen es so erging. Auch wenn Valentina Beccardelli es selten aussprach, ihre Kinder waren ihr ganzer Stolz. Sie hatte sich immer eine große Familie gewünscht, 4 oder 5 Kinder, von einem Ehemann. Nun hatte sie 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern, und keiner von denen hatte Lust, sich in ein harmonisches Familienbild einzureihen. Angelos Vater war vermutlich inzwischen tot. Der Mann, der Gemma gezeugt hatte, war nach 3 nervenaufreibenden Jahren zu einem Cousin nach Rom abgehauen, ohne sie in sein Vorhaben einzuweihen. Zumindest hatte er sowas verlauten lassen, als er die Tür hinter sich zugeknallt hatte. So war sie mit den Kindern allein zurückgeblieben und hatte sich daraufhin in dem Dorf ein paar Kilometer nordöstlich von Neapel, wo sie schon ihr ganzes Leben verbracht hatte, eine kleinere Wohnung gesucht. Wie so oft fragte sie sich, ob Gemmas Vater mit den vielen Fehlgeburten nicht klargekommen war. Im Krankenhaus hatte ihr ja niemand sagen können, was der Grund dafür war. Schließlich hatte sie bereits 2 Kinder und war noch recht jung. Doch die Ärzte legten ihr eines Tages nahe, dass sie besser nicht noch einmal schwanger werden sollte. Da war die Sache sowieso längst vom Tisch. Was mit Gemma passiert war, hatte die Situation ja komplett verändert. Seitdem war es steil bergab gegangen. Gemma, ihr tapferes kleines Mädchen mit den großen Augen und der kleinen Stupsnase, mit dem auffällig verschmitzten Lächeln. Schläft sie jetzt nicht schon viel zu lange? Heute Nacht ist sie doch gar nicht aufgewacht. Im selben Moment, als Valentina Beccardelli aufstand, um nach ihrer Tochter zu sehen, hörte sie den Schlüssel in der Tür. »Guter Gott, ich danke dir, dass du ihn mir auch diesmal wieder nach Hause bringst«, sagte sie leise und bekreuzigte sich flüchtig, bevor sie in den Flur lief. Doch als sie ihn sah, hielt sie vor Schreck die Luft an. Angelo stand die pure Angst ins Gesicht geschrieben. Schweißnasse Haarsträhnen fielen ihm in die Stirn. Vermutlich war er nach Hause gerannt, und jetzt saß er zusammengekauert auf dem schmuddeligen Flurteppich. Die dreckigen Turnschuhe lagen neben ihm. Übersetzt von Stefanie Weinert führen die Hinweise zu einem abgelegenen Bauernhof, der sich im Besitz eines bekannten Mafiabosses befindet. Mit ihren Ermittlungen stoßen Ed und Moretti immer wieder an ihre Grenzen, sodass sie beschließen, einen verdeckten Ermittler einzusetzen. Das letzte Stück lief Tommaso Grillo zu Fuß, entsprechend den Anweisungen, die er bekommen hatte. Dabei schwitzte er wie ein Pferd. Hochsommer in Neapel bedeutete höllische Hitze. Er hatte das Gefühl, als wollte die Sonne ihm Löcher in Schultern und Rücken brennen. Wenigstens trug er einen breitkrempigen Strohhut, den er sich weit ins Gesicht gezogen hatte. Der Schotterweg war kurvenreich und sehr uneben, und er musste sich vorsehen, nicht in eines der tiefen Löcher zu treten. Immer wenn ein Kleinbus mit Landarbeitern oder ein Lastwagen vorbeifuhren, blieb er stehen und drehte den Kopf zur Seite, damit ihm der trockene Staub nicht in Augen und Mund drang. Nie hielt einer an und fragte, ob er mitfahren wolle. Vermutlich sah er zu heruntergekommen aus. Dreckige, zerfetzte Jeans, ein ausgewaschenes, khakifarbenes Baumwollhemd und alte Converse-Sneaker mit einem Loch im linken Schuh. Trotz der drückenden Hitze war er froh, dass er noch etwas Zeit hatte, sich zu sammeln, bevor er am Ziel war. Nikolofried, was ihn da wohl erwartete. Keine Sekunde hatte er gezögert, als sein Chef ihm vorgeschlagen hatte, diesen Spezialauftrag zu übernehmen. Endlich bekam er seine große Chance, Kollegen und Vorgesetzten zu beweisen, welches Potenzial in ihm steckte, dass er es zu etwas bringen konnte. Als er kurz darauf zufällig in der Kantine mit anhören musste, wie sie sich den Mund darüber zerrissen, warum in aller Welt gerade er gefragt worden sei, hat es ihn tief getroffen. Ob man ihm das angemerkt hatte, wusste er nicht. La Pupetta, den Spitznamen, den die Kollegen ihm verpasst hatten, setzte ihm schon seit geraumer Zeit zu. Dabei war es sicher gar nicht so böse gemeint. Es war nur eine Anspielung auf sein halblanges Haar, das er gern zu einem Man-Bun zusammenband. Aber ansonsten hatte er doch nichts Puppenhaftes an sich. Tommasos Nase war hässlich, sie war breit und knollig. Das lag bei ihnen in der Familie, da half auch der lässige Dreitagebart nichts. Sein Körper hingegen war sehr maskulin. Als sie nach Feierabend mal etwas trinken gegangen waren, hatte eine beschwipste Kollegin ihm etwas ins Ohr gesäuselt. Sie fand seinen Brustkorb sexy. Da hatte er sich schnell verabschiedet. Tommaso Grillo blieb am Straßenrand stehen und nahm den Hut ab. Dann holte er eine Flasche Mineralwasser aus dem Rucksack, trank gierig und goss sich den Rest übers Haar. Die leere Flasche ließ er im hohen Gestrüpp verschwinden. Dann ging er weiter. Langsam näherte er sich den endlosen Feldern, die sich rechts und links der Landstraße hinzogen. Kilometer für Kilometer, Feld für Feld, Gewächshaus für Gewächshaus. Hier roch es überall nach Feuer und er meinte, auch den Geruch von angebranntem Gummi zu erkennen. Er hatte sich überlegt, zuerst bei einem anderen Landwirtschaftsbetrieb nach Arbeit zu fragen, bevor er bei Ecolofried aufschlug. Vor einer Viertelstunde hatte er erfolglos versucht, zwei Inder mit grün-weiß gemusterten Turbanen auf ihren Fahrrädern anzuhalten, denn er hatte sie nach Tipps fragen wollen. Doch sie hatten nur gegrinst und den Kopf geschüttelt. No Italian. Schritt für Schritt verschafft Marlin Thunberg-Schunke den Lesern einen Einblick in die prekäre Situation der Erntehelfer, in die skrupellosen, kriminellen Netzwerke dahinter und zeichnet ein erschreckendes Bild von Menschen, die keinerlei Rechte besitzen.